Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Israel, Wurzel unseres Glaubens, Gottes Verheißung an Israel. Warum Israel? Ist das nicht ein Thema der Vergangenheit, lange schon vorbei und heute eigentlich nur noch ein Problemthema? Tatsächlich, und das ist sehr auffällig, ist Israel heutzutage immer noch im Fokus ganz vieler politischer Strategien, Erwägungen, ganz vieler öffentlicher Diskussionen und auch im Fokus von Politik, die wir hier in unserem Land haben, in vieler Hinsicht. Ich will jetzt nicht über Politik mich auslassen, aber es ist faszinierend, dass dieser Staat, der über fast 2000 Jahre gar kein Staat war, dass dieses Volk der Juden bis heute sowas wie einen Brennpunkt der Weltgeschichte darstellt. Und das zeigt schon, das ist was Besonderes und heute wollen wir darüber nachdenken, wie das mit Gottes Verheißungen an Israel ist und was das wiederum mit uns zu tun hat. Nur mal als kleine Bemerkung zu der Besonderheit von Israel. Die EU hat vor ein paar Wochen ein Gesetz beschlossen, dass alle Produkte, Lebensmittelprodukte aus den besetzten Gebieten, die Israel also besetzt hält, als solche gekennzeichnet werden müssen. Ziel ist natürlich, dass Leute dann diese Produkte boykottieren können. Das hat man bislang noch mit keinem anderen besetzten Gebiet dieser Welt gemacht. Man macht es genau hier. Und das zeigt, dieser Staat ist immer wieder im Fokus. Oder ein anderes Beispiel, Kirchentag war dieses Jahr, der evangelische Kirchentag. Und es wurden ausdrücklich die messianischen Juden, also die Juden, die sich zum Messias bekennen und ihn bekennen, ausgeladen. Sie durften keinen Stand haben und in keiner Weise vertreten sein beim Kirchentag. Warum? Weil man vermutete, dass sie Juden missionieren wollen. Und das will man auf keinen Fall. Zwei sehr kuriose Dinge. Zwei Überreaktionen, die kaum nachzuvollziehen sind, wenn man nicht versteht, dass Israel in den Gedanken Gottes immer einen ganz besonderen Platz einnimmt. Und über den wollen wir heute nachdenken, unter diesem Motto, rette mich, wer kann, die Zuversicht. Der Text, den wir lesen, steht in Römer Kapitel 11, Abvers 17 folgende. Paulus schreibt dort: Nun wurden aber einige dieser Zweige ausgebrochen und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepropft worden und wirst jetzt wie sie vom Saft aus der Wurzel des edlen Ölbaums genährt. Doch das ist kein Grund, verächtlich auf die anderen Zweige herabzusehen. Wenn du meinst, du hättest das Recht dazu, dann lass dir gesagt sein, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Das ist erstmal ein schwierig zu verstehender Text, weil gar nicht steht, worüber Paulus überhaupt redet. Aber wir versuchen das mal herauszufinden. Wir sind ja hier im Römerbrief und Paulus hat im Römerbrief 8 Kapitel lang ausführlich erläutert, warum unsere einzige Rettung Jesus Christus ist. Warum es nichts nützt, ein fantastisches Gesetz zu haben. Warum es nichts nützt, ein erwähltes Volk Gottes zu sein, warum es nichts nützt, konsequent fromm zu sein und sich sehr viel Mühe zu geben, warum uns einzig der Glaube an Jesus Christus erretten kann. 8 Kapitel lang. Nun, Jesus Christus ist ein Jude. Er kommt aus dem jüdischen Volk, er kommt aus Israel und er kam für Israel. In Matthäus 15 sagt er zu einer Frau, die keine Israelitin ist und Heilung für ihre Tochter will, ich bin gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels. Und das heißt auf Deutsch, in Bezug auf die Frage, ob ihre Tochter geheilt wird, nein, ich bin nicht für dich zuständig, ich bin für Israel gekommen. Er heilt sie dann doch, weil die Frau richtig erkannt hat, er hat viel zu viel Liebe, um nicht allen Menschen zu helfen. Aber erstmal kommt er für Israel. Paulus entfaltet das in 8 langen Kapiteln. Und dann kommt in Römer 9 in den ersten Versen ein Wunsch des Paulus, was einer der Wünsche ist, die ich niemals nachbeten werde und die ich auch niemals bestätigen werde, wo ich auch ehrlich sagen muss, an der Stelle verstehe ich Paulus auch nicht mehr. Paulus wünscht sich am Anfang von Römer 9, ich selbst habe gewünscht, 9 Vers 3, verflucht zu sein von Christus weg. Für meine Brüder, meine Verwandten nach dem Fleisch, die Israeliten sind. Paulus sagt, wenn es was nützen würde, würde ich auf mein Heil in Christus verzichten, damit Israel zum Glauben kommt. Gut, es nützt nichts und von daher tritt das nicht in Kraft. Aber was für ein Wunsch. Sowas ist mir noch nie über die Lippen gekommen und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich jemals so beten würde, Gott, wenn es was hilft, dann will ich in die Hölle fahren, damit andere in den Himmel kommen. Da weigert sich schon mein Egoismus, sowas zu beten. Ja. Aber Paulus tut das und man merkt seine Verzweiflung darüber, dass Gott so viel Hoffnung und Zuversicht geschenkt hat und dass Israel das gar nicht will. Zumindest in großer Mehrheit das nicht will. Und deswegen behandelt er in Kapitel 9 bis 11 im Römerbrief diese Frage, wie kommt das? Wieso kann das sein, dass Gott 1500 Jahre, vielleicht fast 2000 Jahre Geschichte mit Israel macht und am Höhepunkt dieser Geschichte bei der Rettung durch Jesus Christus bricht das Konzept zusammen. Funktioniert es nicht mehr. Israel zieht nicht mehr mit. Sie weigern sich. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass nach 1500 Jahre der Suche und Sehnsucht, mit Gott und dem Gesetz klarzukommen, Gott endlich eine Lösung präsentiert, die wirklich eine endgültige, umfassende Lösung ist und Israel sagt nein? Diese Frage, wie gesagt, wird in Kapitel 9 bis 11 behandelt. Hätten wir jetzt eine Bibelstunde und 1,5 Stunden Zeit, könnten wir das schön gemächlich durchgehen. Wir beschränken uns aber auf ein Bild, das auch mit uns zu tun hat. Und das ist das Bild vom Ölbaum, das hier in Kapitel 11 beschrieben ist. Ein Ölbaum. Das sind zwei Olivenbäume, sogenannte Ölbäume. Oliven werden gepresst und ergeben ein schönes Öl. Wie man sieht übrigens an dem Bild, werden Olivenbäume sehr, sehr alt. Es gibt, habe ich mir sagen lassen, tatsächlich noch Bäume aus der Zeit Jesu, Olivenbäume aus der Zeit Jesu in Israel. Ja, die können also tatsächlich 2000 Jahre alt werden. Paulus spricht nun davon, dass es edle Olivenbäume gibt und weniger edle. Also wenn ihr Obstbäume im Garten habt und ihr habt die bei Raiffeisen gekauft oder bei Obi oder im anständigen Fachhandel, dann werdet ihr feststellen, dass sie oft so einen Stamm haben und am Ende des Stammes ist irgendwie so eine Wunde, so eine Narbe und dann beginnt der Ast. Eindeutiges Kennzeichen, dass der Stamm und der Ast zwei verschiedene Bäume waren. Und dass jemand, ein Gärtner, der sich auskennt, einen Ast genommen hat von einem guten Apfelbaum und ihn auf diesen Stamm drauf gepfropft, so nennt man das. Das Verfahren ist so, dass man beide den Stamm und den Ast anschneidet, dann aufeinander legt, verbindet und sie miteinander verwachsen lässt. Ja, ist wie, naja, gibt's bei uns nicht so. Das ist also das Verfahren des Pfropfens, wovon Paulus eben gesprochen hat. Und warum man das macht in der Landwirtschaft ist ganz einfach. Man nimmt von einem wilden Baum, einen kräftigen, wettererprobten, jahrhundertelang bewährten Apfelbaum, den Stamm, weil der sehr gesund ist und weil der nicht so schnell krank wird oder von Schädlingen angegriffen wird. Dann nimmt man von einem empfindlichen, aber sehr ertragreichen und schmackhaften Baum einen Ast. Und diesen Ast pfropft man auf den Stamm. Und damit hat man beide guten Eigenschaften zusammen. Man hat von dem Stamm die Widerstandsfähigkeit, die Kraft durchzuhalten, die Kraft gegen Krankheiten sich zu bewähren. Und man hat von dem Ast die vielen Äpfel oder was immer man da drauf hat und die schmackhaften Früchte. Man kombiniert also beides. Das ist das Pfropfen in der Landwirtschaft. Ja, ihr erinnert euch, wer mich noch kennt, mein Erstberuf, Agraringenieur. Das war also jetzt aus meinem ersten Beruf. Was aber Paulus hier sagt, wenn wir uns das nochmal kurz anschauen, ist eigentlich nicht das, was ein Gärtner tut. Er sagt, von dem edlen Ölbaum wurden einige der Zweige ausgebrochen, also abgerissen. Und unter die übrig gebliebenen Zweige bist du, der Zweig eines wilden Ölbaums, eingepfropft worden. Also hier ist jetzt das Verfahren genau umgekehrt gemacht worden. Man hat einen edlen, ertragreichen, sehr schmackhaften Olivenbaum die Äste abgebrochen und hat dann von einem relativ schlechten, aber sehr widerstandsfähigen Baum den Ast genommen und in diesen edlen Baum eingepfropft. Weiß nicht, ob er mitkommt, aber das ist genau das umgekehrte Verfahren. Und man würde sagen, da hat der Gärtner ein bisschen gepennt. Macht man eigentlich nicht. Also ist das nicht so ganz der Sinn. Da würde man sagen, okay, hol dir nochmal das Lehrbuch, wir schauen uns nochmal an, wie das geht. Du musst einfach die Bäume tauschen, so funktioniert das, ja. Hat aber Gott nicht gemacht. Sondern Paulus schildert es genau umgekehrt. Und dann bezieht er es auf uns als Heidenchristen, also als Christen, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Die Kraft der Wurzel Israels ist die Kraft, aus der wir heute leben. Wir haben Zuversicht nicht, weil plötzlich überraschend ein Messias auf die Erde kam, Jesus Christus, geboren wurde und uns errettet hat, sondern das hat eine lange, lange Vorgeschichte und das ist die Geschichte Israels. Wir sitzen hier, weil es Israel gibt und gab. In Römer 9 am Anfang sagt Paulus, sie sind ja Israeliten. Also er spricht jetzt von den Juden, nicht von uns. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seiner Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnungen des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. Also wenn wir von Jesus reden, reden wir von einem Juden aus dem Volk Israel. Und wir reden von etwas, was wir dem Volk Israel verdanken. Sie waren die erwählten Kinder. Sie hatten die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ihnen galten alle Verheißungen und Versprechungen. Und ihnen galt die Zuversicht, die Gott gab. Ja? Sie sind die Wurzel, oder ihre Geschichte ist die Wurzel, die uns trägt. Wir sind der wilde Zweig. Der nicht edle Zweig, der irgendwo von einem nicht edlen Baum abgebrochen wurde und auf einen edlen Baum drauf gepflanzt. Und wir würden sagen, Gott, das ist doch völlig unsinnig. Ja, wieso machst du das? Habt ihr eine Antwort? Laut bitte. Das ist Gnade. Ja, Gnade ist total verrückt. Ja, Gnade macht keinen Sinn. Gnade ist nichts, was man logisch erklären kann. Gnade ist völlig überflüssig. Und wenn sie passiert, ist das ein Zeichen, dass Liebe im Spiel ist. Liebe ist auch verrückt. Ja. Sie ist ökonomisch total unsinnig. Ja. Sie hilft beim Kampf um das Existieren nicht. Ja. Liebe ist Luxus. Liebe ist Gottes Art, mit uns umzugehen und die ist nicht logisch nachvollziehbar. Was Gott getan hat, dass er uns rettet, obwohl wir keine Juden sind, ist reine Gnade, mehr nicht. Es ist einfach nur Gottes Erbarmen, Gottes Liebe. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will, dass du Hoffnung und Zuversicht hast und deswegen tut es. Deswegen dann auch dieser seltsame Vorgang, dass wir als nicht edle Zweige in einen edlen Baum eingepfropft wurden. Was bedeutet das für Israel und uns? Was haben wir jetzt heute mit Israel zu tun? Was haben wir mit dem Alten Testament zu tun? Was hat Gnade mit dem Gesetz zu tun? Ich will mal ganz kurz drei Modelle skizzieren, die das versuchen zu lösen. Das erste, Ablösung. Das ist ein Modell, das aus der vor allen Dingen reformierten Theologie kommt. Ich muss jetzt dabei sagen, dass das sehr holzschnittartig ist, sonst kriege ich meinem Kollegen Dogmatiker ein Problem nachher. Also ganz, ganz grob, ja. Es ist ganz grob die reformierte Theologie, die sagt, Israel wurde irgendwann durch Christus abgelöst durch die Gemeinde. Wir setzen jetzt fort, was Israel nicht geschafft hat. In der reformierten Theologie spielt deswegen das Volk Israel heute keine besondere Rolle. Es ist mehr oder weniger ein Volk wie jedes andere. Mit ihren Problemen, die sind ein bisschen größer als bei jedem anderen. Aber gut, es ist nicht unsere Sache. Das zweite Modell versucht genau das Gegenteil, eine doppelte Lösung. Das ist der sogenannte Dispensationalismus, klingt ja sehr kompliziert, ist aber etwas, was in vielen unserer Gemeinden so verbreitet ist. Israel hat eine Geschichte mit Gott, die ist dann ein bisschen eingeschränkt seit Jesus Christus, weil sie ihn nicht annehmen, aber immer noch Geschichte mit Gott. Und durch Jesus entsteht eine neue Geschichte mit Gott und das ist parallel zu Israel die Gemeinde. Beide existieren nebeneinander. Es sind zwei parallele Größen, mit denen Gott eine unterschiedliche Geschichte hat. Mit Israel seine Geschichte, mit der Gemeinde seine Geschichte. Und daraus entstehen ganz viele interessante Modelle für die Zukunft, die sich bisher noch nicht so erfüllt haben. Aber viele Überlegungen, dass dann Israel in der Zukunft nochmal eine ganz andere Rolle in der Welt spielen wird. Die Gemeinde wird irgendwann entrückt werden, dann werden die Juden das Regiment übernehmen und so weiter. Will ich jetzt nicht ausführen, das wäre viel zu viel. Aber es ist eben auch eine Lösung. Eine dritte ist Evolution. Ich behaupte jetzt mal, dass das vielleicht am ehesten dem Modell entspricht, was die Katholiken leben. Israel wird durch das Kreuz, also durch Jesus Christus, abgelöst und weiterentwickelt in der katholischen Kirche. Und das Interessante an der katholischen Kirche ist, dass in der katholischen Kirche noch viele der Begriffe des Alten Testamentes auftauchen, so wie Priester, Sühneopfer, und noch einiges mehr. Also es hat sehr viel Ähnlichkeit mit dem Alten Testament und man merkt, das ist irgendwie wie so eine langsame Entwicklung. Lass uns nochmal vom Bild her denken. Was ist das Bild? Israel und seine Geschichte und seine Verheißungen und das Alte Testament ist die Wurzel und ein Stück vom Stamm. Und in die Wurzel, in den Stamm werden wir eingepfropft. Im ersten Bild, Ablösung, hat man fast das Gefühl, der alte Baum wird abgehauen und ein neuer gepflanzt. Das ist aber nicht, was Paulus sagt. Im zweiten Bild hat man das Gefühl, neben dem alten Baum wird parallel ein neuer Baum gepflanzt und jetzt wachsen zwei Bäume. Und auch das ist nicht, was Paulus sagt. Im dritten Bild hat man das Gefühl, irgendwie wird der Baum so beschnitten und so manipuliert, dass er anders wächst. Auch das ist nicht das Bild, was Paulus verwendet. Paulus spricht davon, dass wir eingepfropft werden. Die Geschichte mit Israel geht weiter und wir sind mit dabei. Oder um es in anderen Worten zu sagen, wie es meiner Meinung nach mit am genialsten bei Paulus ausgedrückt ist, nämlich im Epheserbrief Kapitel 2. Dadurch, dass Jesus am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt. Und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart. Und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Nämlich die Juden. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Herzlich willkommen. Am Ausgang könnt ihr euch nachher einen israelischen Pass abholen. Nein, leider nicht. Ich habe noch nicht das Ja der israelischen Regierung, weil sie das noch nicht so glaubt. Eigentlich sogar überhaupt nicht. Aber aus Gottes Sicht sind wir weder ein paralleles Volk zu Israel, noch haben wir Israel abgelöst, noch sind wir eine Weiterentwicklung des Volkes Gottes, sondern wir sind einfach weitere Bürger in diesem Volk. Wir gehören mit dazu. Wir sind Teil von Israel geworden. Mitbürger. Bürger des Himmels, wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Wir sind ein Teil von Israel geworden. Und genau aus diesem Grund kann uns Israel nicht völlig egal sein. Das ist immerhin das Volk Gottes. Okay, sagt Paulus selber, sie wollen das nicht. Sie lehnen es ab. Sie weigern sich. Okay, aber trotzdem, wir gehören zu ihnen und sie gehören zu uns. Ja, wir sind ja auch Deutsche, auch wenn in Deutschland nicht alles so läuft, wie wir das denken und wollen. Wir bleiben aber Deutsche und wir sind solidarisch mit diesem Land und wir wollen, dass dieses Land Gutes erfährt. Genauso gut sind wir Teil des Volkes Gottes, auch wenn es verloren ist. Und deswegen hat Paulus diese unglaubliche Leidenschaft zu sagen, ich würde alles geben, sogar mein Heil, wenn ich wüsste, dass dadurch Israel zum Glauben kommt. Deswegen lässt ihn das nicht in Ruhe, dass seine Brüder und Schwestern dieses Angebot Gottes nicht annehmen. Was bedeutet das für uns praktisch, damals und heute? Erstens, wie stehen wir zum Alten Testament, also zum Buch Israels? Wie stehen wir zum Gesetz, das im Alten Testament berichtet wird und das Juden versuchen zu leben? Und wie stehen wir zu Israel? Erste Antwort, Demut. Paulus sagt, rühmt euch nicht. Seid nicht stolz darauf, dass ihr Christen geworden seid und die Juden haben es abgelehnt. Seid vorsichtig, bleibt demütig gegenüber Israel und damit auch demütig gegenüber dem Alten Testament. Ohne Altes Testament gäbe es kein Neues Testament. Gott ist kein Gott der Philosophen, er ist ein Gott der Geschichte. Er hat nicht ein Buch vom Himmel geschmissen, damit wir es lesen und wissen, wie alles funktioniert. Er hat Geschichte gemacht mit seinem Volk und das wurde in einem Buch aufgeschrieben. Und deshalb ist das Alte Testament auch für uns geschrieben. Wir leben aus der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Zweitens, Respekt. Ohne das Gesetz, ohne die Wahrnehmung, dass Gott einen strengen Maßstab hat, und dass wir diesen Maßstab nicht erfüllen, gäbe es auch keine Gnade. Ein Gott, der nicht richtet, wäre auch kein Gott, der begnadigt. Er wäre eine Witzfigur. Ohne die Strenge Gottes gäbe es keine Güte Gottes. Ohne dass wir verstehen, wie hart Gott mit seinem Volk und anderen Völkern ins Gericht ging wegen ihrer Sünde im Alten Testament, würden wir auch nicht die Gnade Gottes im Neuen Testament verstehen. Das Gesetz verurteilt auch uns. Und das ist, was Paulus in Römer 1 bis 8 lange entfaltet. Juden und Heiden sind beide auf Gnade angewiesen. Und drittens, Liebe. Ohne Israel kein Messias. Aus Israel kommt der Messias. Er kam für sie und rettete dann auch uns. Drei Konsequenzen für uns. Demut, Respekt und Liebe in Bezug auf Israel und das Alte Testament. Ich möchte das mit einem Bild verdeutlichen, um das ein ganz klein bisschen klar zu machen, nämlich mit Fliegen. Der Mensch hat ja immer schon versucht zu fliegen, schon seit Tausenden von Jahren, der Traum vom Fliegen. Es gibt antike griechische Sagen, die sich das bei Daedalus und Ikarus vorstellen, irgendwie mit Flügeln, Federn. Und irgendwie war das ja auch gar nicht so dumm. Also Flügel war schon das Schlüsselwort. Bis heute haben Flugzeuge Flügel. Ich gebe zu, manche sehr kurze und kleine, aber Flügel ist schon das Schlüsselwort. Beim Flügel gibt es nur einen Trick. Das ist nämlich so, dass es nicht reicht, einfach nur sehr, sehr breite Arme zu haben, abgesehen davon, dass das ziemlich viel Kraft kostet, sondern der Flügel muss gegen den Wind gestellt sein. Das heißt, er muss so schräg stehen, dass der Wind ihn ein Stück nach oben drückt. Und daran scheitern so Konstruktionen wie das Teil links. Weil wenn man das jetzt in den Wind stellt, ist das gut und schön, aber dann braucht man auch ein gewisses Tempo. Sonst bläst einen der Wind nach hinten und man hat keinen Auftrieb, sondern man knallt nur auf den Boden. Und so sind leider eine ganze Menge von Forschern verstorben in dem Versuch zu fliegen. Also einfach nur Flügel zu haben, reicht nicht. Du brauchst auch Power dahinter, Schub, ja. Also du musst einen Motor haben, der dich treibt, sonst geht das Ding schief. Ja, gibt zwar jetzt mittlerweile Konstruktionen, Segelflugzeuge, die im Auftrieb so das schaffen. Unter bestimmten Umständen kann das eine gewisse Zeit gelingen, aber grundsätzlich ohne Kraft nützen die Flügel nichts. Dieses Bild möchte ich anwenden auf das Gesetz. Das Gesetz ist wie die Flügel. Das Alte Testament sagt, das Neue Testament wiederholt das Gesetz ist zum Leben gegeben. Oder lass es mich in dem Bild sagen, das Gesetz ist zum Fliegen gegeben. Was fehlt, ist der Schub. Wir kommen nicht in die Luft damit. Und wenn, dann nur ganz kurz und dann stürzen wir umso tiefer ab. Das ist der Frust des Gesetzes. Es braucht den Schub. Es braucht die Kraft. Wir haben die Flügel aus dem Gesetz und die Gnade durch Jesus Christus. Lasst uns fliegen. Yeah. Wir können fliegen. Wir haben die Kraft, die Gnade, den Schub. Und das heißt für mich drei Konsequenzen aus dem, was Paulus sagt. Wir sind Bürger Israels. Wir sind nicht besser als Israel. Wir können auch nicht anders leben und wir können auch nicht auf alles verzichten, was Israel gelernt hat in seiner Jahrtausenden Geschichte. Sie haben die Gnade nicht erkannt. Sie glauben immer noch, dass sie mit ganz schnell anlaufen und an einem ganz steilen Berg, wenn sie nur schnell genug Schwung nehmen, es doch schaffen werden, dauerhaft zu fliegen. Und sie stürzen ab und sie stürzen ab und sie stürzen ab. Und das bringt auch viele unangenehme Konsequenzen. Zum Beispiel den Hass von vielen orthodoxen Juden auf messianische Juden, auf Menschen, die sich bekehren oder auf Missionsbemühungen. Lass es ihnen nicht böse sein. Lass es auch nicht verurteilen, dass sie sich verteidigen und kämpfen. Sondern lass uns solidarisch sein mit Israel. Und meine Empfehlung ist, sorry, wenn ich das mal so direkt sage, wenn ihr ein Produkt seht, wo drauf steht, hergestellt in den besetzten Gebieten, dann kauft es. Nehmt es als Kaufempfehlung. Damit tut ihr übrigens nicht nur Israel gut, sondern auch Zehntausende von Palästinensern, die in diesen Gebieten arbeiten, um diese Produkte herzustellen. Ja. Seid solidarisch mit Israel, damit müsst ihr nicht alles gutheißen, was sie tun. Sie sind noch auf der Suche. Und Paulus deutet an im Römerbrief, es wird die Zeit kommen, wo sie erkennen werden. Es gibt aber auch einige schon, die es erkannt haben, die sogenannten messianischen Juden. Sie sind nicht viele, man schätzt so 20.000, aber es gibt sie. Lasst uns für sie besonders beten. Sie werden hart bedrängt, sie haben große Mühe, in Israel überhaupt zu existieren. Sie werden ausgelacht und hier, wie ich am Anfang erzählt habe, sogar von der evangelischen Kirche aus dem Kirchentag ausgeschlossen. Lasst uns solidarisch sein mit ihnen. Sie sind Teil dieser Wurzel und sie kennen Jesus. Und lasst uns sie auch unterstützen, wo sie versuchen, Israel missionarisch zu erreichen. Und das Dritte, das Alte Testament ist Teil unserer Bibel. Lies es und freue dich, wenn du es liest und erschrickst, wie hart die Gerichte Gottes sind. Freue dich umso mehr über die Gnade Gottes. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.